sehr schwer hier.
Herzlich willkommen zum Tagesinfo bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. In unserer Reihe mit Beiträgen zu den Anschlägen vom 11. September und dem sogenannten Krieg gegen den Terrorismus geht es heute um den antisemitischen Aspekt der Anschläge. Unter dem Titel Kriegserklärung fand im vergangenen Monat in Freiburg eine Podiumsdiskussion mit Klaus Teweleit, Katja Diefenbach und Günther Jakob statt. Günther Jakob, Autor und Journalist aus Hamburg, beschäftigt sich aus antideutscher Perspektive mit dem 11. September und dem Krieg gegen Afghanistan.
Und eine Überlegung war ein Vorschlag, dass man zunächst mal nicht eingeht auf das, was wir alle so gerne machen, auf die Positionen von anderen Linken, sondern vielleicht im Lauf des Abends darauf kommt, sondern sich zuerst mal an die Ereignisse selber eng hält. Und zu diesem Zweck wollte ich nochmal daran erinnern, dass an ein paar Ausgangspunkte, also daran erinnern, dass es einen bestimmten Ablauf gab, von dem 11.09. angefangen bis jetzt zu den Afghanistan-Konferenz in Deutschland bei Bonn, dass es in diesen fast drei Monaten eine ganz bestimmte Dramaturgie gibt und in dieser Zeit sich verschiedene Menschen und Gruppen, politische Gruppierungen unterschiedlich positioniert haben, auch zum Teil mit dem Verlauf der Entwicklung ihre Positionen geändert haben, zurückgerudert sind, revidiert haben und so weiter. Also am Anfang steht zur Erinnerung, wie wir alle wissen, dieser 11.09. Der Anschlag auf drei Institutionen, auf das World Trade Center, auf den Pentagon und bei dem dritten ist es etwas unklar, ob es auf Camp David oder auf was es gerichtet war, dieser Anschlag. Bei diesen drei Anschlägen beginnt bereits das Problem der Bewertung. Meine Position war von Anfang an auf die antisemitische Konnotation und Intentionen, Absichten und so weiter hinzuweisen. Da wäre auch drüber zu diskutieren, mir sind inzwischen Positionen begegnet, die sagten, das ist ein totaler Unsinn, die also mit meines Erachtens seltsamen Argumenten dem entgegnen, dass zum Beispiel in New York auch genauso viele Muslime wohnen wie Juden. Es wäre also zu diskutieren, wie man das begründet. Meine Begründung für die Einschätzung dieses Anschlages als ein Anschlag insbesondere der in New York, dass er eine antisemitische Stoßrichtung hat, habe ich wie folgt begründet. Ich bin davon ausgegangen, dass man aus den Verlautbarungen der Al-Qaida-Leute und aus den Zustimmungen auch, die dann international erfolgt sind, also meinetwegen Demonstrationen in Indonesien, die das in diesem Sinn auch verstanden haben, dass man aus der ganzen Entwicklung derjenigen, die als Hintergrund zu Recht gelten für diesen Anschlag, davon ausgehen kann, dass sie tatsächlich diese Unterscheidung treffen in den kleinen Satan und den großen Satan und dass sie davon ausgehen, dass die amerikanische Regierung eine jüdisch beherrschte Regierung ist und dass, aus, dass es so auch dann wahrgenommen wurde und auch Wirklichkeit geworden ist in der Wahrnehmung dieses Anschlags. Diesen Anschlägen folgte eine Drohung von Präsident Bush, eine Drohung, die sehr massiv war und zum Beispiel bis hin zu Fidel Castro, alle möglichen Politiker in kleineren Ländern, die in irgendeiner Weise wissen, dass sie im Verdacht stehen könnten oder dass man ihnen den Verdacht anhängen könnte, sofort betont haben, dass sie nichts damit zu tun haben. Es gab also sofort diese Stellungnahme von Bush, der gesagt hat, man ist entweder für uns oder gegen uns. Und diese Stellungnahme war sofort mit Kriegsdrohungen verbunden und führte dazu, dass von Arafat über Gaddafi alle möglichen kleinen Machthaber sofort betont haben, dass sie mit dieser Sache nichts zu tun haben. Es ist also ein großer Schreck sozusagen durch die Welt gegangen. Es könnte jetzt was ziemlich Heftiges passieren. Das nächste war, das hat dann viele überrascht, offensichtlich die mit einem vielleicht mit einem Großmissilschlag gerechnet haben oder mit was Größerem gerechnet haben, war, dass die USA ein Bündnis gegen den Terror geschmiedet hat. Dieses Bündnis ist zustande gekommen durch die Kombination von diesen militärischen Drohungen, die sehr massiv waren, und unter Kombination dieser militärischen Drohungen mit einer Diplomatie, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Eine massive diplomatische Initiative, begleitet von der Vorbereitung des Bombenkrieges gegen Afghanistan. Über dieses Bündnis möchte ich gleich ein paar Ausführungen machen. Es ist dann, dieser Krieg ist dann geschehen. Es ist also passiert, dass B-52-Bomber in Afghanistan ihre Bomben abgeworfen haben, dass die USA die Nordallianz als Bodentruppen benutzt hat. Die Nordallianz, die übrigens traditionell stärkere Verbindungen zu Russland hat, was eigentlich ganz interessant ist, sich vielleicht zu merken für die Beurteilung der jetzigen Ereignisse auf dieser Afghanistan-Konferenz. Die USA hat diese Nordallianz also als Bodentruppen eingesetzt, hat sie unterstützt und hat dann es zugelassen, dass diese Nordallianz eigentlich eine Mörderbande, kann man sagen, die Afghanistan schon mal zugrunde gerichtet hat, dass diese Nordallianz Kabul erobert hat. Dann haben wir im Fernsehen die Bilder gesehen von dem Einmarsch in Kabul und vor allen Dingen die Bilder, die in Richtung gingen, jetzt beginnt dort Frauenpower und jetzt kann man wieder Filme sehen und es gibt plötzlich alle Waren wieder und so weiter. Und nach diesen Bildern, wo alles sehr optimistisch plötzlich war und alle Leute, die vorher vor dem Wintereinbruch gewarnt haben, der bis jetzt noch gar nicht passiert ist, die gesagt haben, man müsste lieber GSG-9 ähnliche Truppen hinschicken, also eine Polizeiaktion statt B-52, und mit B-52-Bombern könnte man keine Verbrecherjagd begehen, machen und so weiter. Diese Leute, die auch von der humanitären Katastrophe gewarnt haben und so weiter, die waren plötzlich ziemlich happy und ihre Position zu diesem Krieg hat sich ziemlich geändert, als sie diese Bilder gesehen haben, die viel Optimismus ausgeströmt haben oder ausströmen sollten. Und dann sind wir jetzt an diesem Punkt, wo in Bonn, erstaunlicherweise in Bonn, müsste man auch sich überlegen, warum in Bonn eine Afghanistan-Konferenz stattfindet, wo die Nordallianz ungefähr 70% der Sitze in einer Übergangsregierung, die für ein halbes Jahr gebildet werden soll, beansprucht, wo es einen Hickhack gibt, wer dort alles drin vertreten sein wird. Tatsache ist, dass die Nordallianz offensichtlich da sehr stark vertreten ist. Also genau die Gruppe, Gruppierung, die Tausende von Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Linken umgebracht hat, alles Mögliche. Diese Nordallianz wird also diese Regierung übernehmen. Die USA sagen, wir sind nicht dabei, eine neue Nation zu gründen. Sie übergeben das an die UNO, was auch erstaunlich und nicht selbstverständlich ist. Und nehmen Länder wie Deutschland zum Beispiel mit ins Boot in diesem Fall, was sie vorher nicht gemacht haben bei der Durchführung des Krieges. Alles in allem haben sie das schneller organisiert, als wir unsere Konferenz heute Abend. Ja? Sie waren also bedeutend schneller als wir. In den 3 Monaten haben sie das über die Bühne gekriegt, während wir noch am Rätselraten und diskutieren und sonst was sind sie mit ihrer Sache schon weitgehend fertig. Fast fertig, der Krieg gegen Somalia, möglicherweise gegen Irak steht bevor, man weiß es nicht. Zunächst mal so viel zur Lage. Mein Ausgangspunkt ist, wenn man jetzt sich fragt, wie geht man heran an diese Sache? Frage, wie geht man ran an diese Geschichte? Ich gehe davon aus, dass sowohl der Anschlag als auch der Krieg selber realitätsstiftend sind. Was über den Krieg von Regierungsseite gesagt wird, ist meines Erachtens kein entstelltes Bild dessen, was wirklich ist. Es ist, Krieg ist immer Herstellung von Realität. Es hat meines Erachtens keinen Sinn, zu viel nach Sinn und Zweck zu fragen, dort wo es um Machtäußerung geht, und dieser Krieg ist eine Machtäußerung. Und unsere Position als Linke will ich mal so beschreiben. Ich habe vor kurzem einen Text gelesen über eine linke Versammlung in Paris 1936, Spanischer Bürgerkrieg. Da war also so eine Versammlung wie hier, ein paar Leute mehr sicherlich, und sie haben diskutiert über den Spanischen Bürgerkrieg, und hinten am Ausgang lag eine Liste, da konnte man sich gleich eintragen, um abzugehen zur Front. Ja? Diese Situation, dass man sich hier hinten eintragen kann und etwas tun kann, in dieser sind wir nicht. Wir sind also zum Kommentieren verpflichtet, wir sind zurückgeworfen, könnte man sagen, auf das Deuten, wie Adorno sagt, die Arbeit des Deutens. Wir sind also auf das Deuten, Interpretieren angewiesen, ohne etwas tun zu können. Diese Erhabenheit des Handelns ist auf die Gegenseite beschränkt, und von dieser Erhabenheit des Handelns geht natürlich eine große Faszination aus, die die Linke, die nicht handeln kann, nicht ausstrahlt und nicht ausstrahlen kann. Dazu möchte ich nur noch sagen, jeder Krieg ist auch dieser Krieg ein Positivist. Er falsifiziert die Hypothesen, das heißt, er macht seine Behauptungen selbst wahr. Es gibt jetzt eine bestimmte Situation, die hat ist einfach gemacht worden, und das unterscheidet einfach die Position des Handelnden von uns. Zu streiten, diese oder jene Geschichte, vieles, was in den letzten 3 Monaten gesagt wurde, ist einfach Makulatur geworden. Alle Diskussionen über gleichfarbige Pakete, die vom Himmel geworfen wurden, die einmal Minen-Sprengsätze und einmal Hilfspakete erhalten haben. Alle diese kleinen Geschichten sind Makulatur geworden, sie sind vorbei. Man hat die USA und ihre Verbündeten haben gewonnen und damit sind diese Geschichten, an denen, die vielleicht in linken Zeitungen ausgebreitet wurde oder wo man versucht hatte, das zu delegitimieren, was dort geschieht, diese Delegitimation ist nicht gelungen. Soweit zur Vorrede. Das, was ich jetzt sage, spielt sich ab im Register der Macht und im Register der Herrschaft. Ich sage das deswegen voraus, weil ich über Dinge spreche, nämlich militärische Einsätze, strategische sogenannte Interessen und damit abgrenzen will Diskussionen über sogenannte ökonomische Interessen, über den stummen Zwang der Verhältnisse und so weiter. Ich unterscheide also zwischen Herrschaft und zwischen dem, also offene Herrschaft und dem stummen Zwang der Verhältnisse und ein Krieg ist ein Ereignis, das sich im Register der Herrschaft und der Machtentfaltung abspielt, weswegen man zum Beispiel mit einer Wertstheorie und ähnlichen Sachen da nicht sehr weit kommt, meines Erachtens. Die ist für die Analyse anderer Dinge geeigneter. Auf das World Trade Center kein Vorwand, das ist meine These, kein Vorwand für einen Angriff auf Afghanistan. Es ist auch keine Rache oder Vergeltung. Ich sage das deswegen, ich lese mal kurz aus einem Friedensflugblatt vor, mit der Überschrift Blut für Öl. Da heißt es, je länger der sogenannte Kampf gegen den Terror andauert, desto offensichtlicher wird es, dass der Sturz des afghanischen Taliban-Regimes ein zentrales Ziel der US-Regierung darstellt. Ausschlaggebend hierfür sind allerdings nicht die schrecklichen Anschläge des 11. September, sondern vielmehr die geostrategische Lage Afghanistan nahe den riesigen Öl- und Gasreserven der Kaspischen Region. Das eigentliche Kriegsziel der USA stellt deshalb die Kontrolle der Ölvorräte der Region dar. Das ist ein Flugblatt, das lag der jungen Weltweit Zeitung gegen den Krieg. Im Gegensatz dazu denke ich nicht, dass es ein eigentliches Ziel gibt und dass der Anschlag auf das World Trade Center nicht ein Vorwand für eine ganz andere Geschichte ist und der Angriff auf Afghanistan nicht ein Angriff ist, wo man eine gute Gelegenheit, also den Anschlag auf das World Trade Center sozusagen nutzt. Ich denke, die Anschläge zeigen einer Supermacht, die aus ihrer eigenen, dass es hier um eine Supermacht sich handelt, die aus ihrer eigenen Sicht zwei zentrale Sicherheitsprobleme hat. Sicherheitsprobleme aus ihrer Sicht, nämlich sind Probleme, die ihre Souveränität, ihre Fähigkeit zur Souveränität einschränken. Eine Souveränität, die erst aus einer Macht eine Weltmacht macht. Es gibt also einschränkende Momente, die diese Souveränität der letzten verschiedenen Weltmacht beschränken. Zu diesen Souveränität heißt für eine hegemoniale Macht, die Weltmacht oder Weltordnungsmacht sein will, die Fähigkeit, andere anzugreifen, ohne den eigenen Willen, ihnen den eigenen Willen aufzuzwingen, ohne dabei selbst substanziell gefährdet zu sein. Nur wenn man über diese Fähigkeit verfügt, andere angreifen zu können, bestrafen zu können, ohne selbst substanziell gefährdet zu sein, kann man sagen, handelt es sich um eine wirklich hegemoniale Macht, um eine Macht, die Weltordnungsmacht sein will. Solange es noch die Sowjetunion und ihre RGG-Staaten gab, war diese Souveränität empfindlich eingeschränkt. Die Möglichkeit eines atomaren Gegenschlages begrenzte die Handlungsfähigkeit der USA erheblich, weshalb sie auch ziemlich schlecht zu sprechen waren auf die Sowjetunion. Seit 1990 hat sich die Schlagkraft der potenziellen Gegner der USA verringert, sie ist aber nicht ganz beseitigt. Das heißt, es gibt immer noch den Nachfolgestaat der Sowjetunion, nämlich Russland. Es gibt China, es gibt Länder wie Indien und es gibt sogenannte Schurkenstaaten. Aus der Sicht einer hegemonialen Macht sind das Dinge, die nicht auf Dauer hinnehmbar sind, mit denen man sich nicht arrangieren kann. Die USA antwortet auf diese Situation, also die Situation nach 1990, nach der Auflösung der Blockkonfrontation, antwortet sie daher mit zunächst einmal mit einem strategischen Programm, nämlich mit dem Raketenabwehrprogramm. Dieses Raketenabwehrprogramm ist ein Programm, das die gesamte Weltsituation radikal ändern würde, wenn es denn erfolgreich durchgeführt werden könnte. Dieses Raketenabwehrprogramm würde nämlich vor allen Dingen China treffen, aber auch langfristig Russland. Russland zunächst nicht, weil sie einfach zu viele Flugkörper haben, die auf absehbare Zeit nicht abgefangen werden könnten. Aber die Idee dieses Raketenabwehrprogramms zeugt von dem Willen zur uneingeschränkten Souveränität. Das heißt, die Beseitigung der letzten Hürden, die eine uneingeschränkte Souveränität behindern bisher. Nun hat sich mit den Anschlägen offenbart, dass es eine zweite Sicherheitslücke aus der Sicht der hegemonialen Macht gibt, nämlich terroristische Anschläge in den USA selbst, beziehungsweise außerhalb der USA auf Stützpunkte, ausgeführt von nichtstaatlichen Gruppierungen, die zum Teil in den USA, zum Teil in anderen Staaten ihre logistische Basis haben. Wir haben also eine Situation, wo die letzte verbliebene Weltmacht zwei Sicherheitslücken sieht, das Raketenabwehrprogramm und die Möglichkeit, angegriffen zu werden auf eigenem Territorium von nichtstaatlichen Gruppierungen. Die Antwort der USA auf diese Situation ist, erstens hat sie, und das zeigen alle Verhandlungen bei Putin-Besuch in USA und alle sonstigen Pressemeldungen, hat sie auch im Rahmen dieses Bündnisses gegen den Terror ihre Absicht, das Raketenabwehrprogramm zu realisieren, nicht aufgegeben und verfolgt es weiter. Die Antwort auf die zweite sogenannte Sicherheitslücke ist innenpolitisch stärkere Kontrolle, Ausbau des Sicherheitsapparates, Aufbau patriotistischer Stimmung und so weiter. Dazu gehört des Weiteren der Versuch der Zerstörung der logistischen Basis der nichtstaatlichen Gegner der USA. Diese logistische Basis zu zerstören oder unter Kontrolle zu bringen, das ist gewährleistet in den befreundeten Staaten, also in Europa, teilweise auch in Staaten, die auf Kooperation setzen, also in Russland wird es auch nicht möglich sein, eine gegen die USA gerichtete Terrororganisation aufzubauen, aber überall sonst muss sie erst durchgesetzt werden durch massive Drohung, durch Herstellung von der Ankündigung, dass die jeweiligen Machthaber, dass ihre Stunde gezählt sein wird, wenn sie einer solchen Gruppierung auf ihrem Boden irgendwo Unterschlupf geben. Wo das nicht ausreicht, eben wie in Afghanistan diese Drohung, wird die Sache mit Krieg bereinigt. Und dieser Krieg ist insofern auch eine weltpolitische Demonstration, die besagt, wer Terroristen Unterschlupf gewährt, dessen Macht wird bald am Ende sein. Diese sogenannten wilden Drohungen der ersten Tage, wo die USA sich meines Erachtens bewusst als unberechenbar dargestellt haben, wo alles möglich ist, hatte genau zum Ziel, diese Stimmung herzustellen und diese Lehre zu verbreiten. Die wilden Drohungen der ersten Tage haben Angst und Schrecken verbreitet. Dieser Satz, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, ist tatsächlich als Drohung ernst zu nehmen gewesen und ist auch überall angekommen. Diese Drohung und die gleichzeitige Inmarschsetzung von Marine, der US-Marine, waren die Grundlage dafür, dass sich dieses Bündnis gegen den Terrorismus bilden konnte und dass es auch einschließen konnte, islamistische Regimes wie Saudi-Arabien oder Länder wie Pakistan, die sich eigentlich mit Händen und Füßen gegen diese Vorgehensweise gewehrt haben. Das ist faktisch das Erfolgsrezept gewesen. Der Krieg gegen Afghanistan hätte auch von der USA, das ist meine These, nicht erfolgreich geführt werden können. Also ich bin der Meinung, dass selbst eine Militärmacht wie die USA diesen Krieg gegen Afghanistan niemals hätte so schnell schon gar nicht führen können, wenn sie nicht in der Lage gewesen wäre, und das ist erstaunlich an dieser Situation, an den Sicherheitsinteressen der umliegenden Staaten von Afghanistan, also China, Indien, Pakistan, die GUS-Staaten und Russland, anknüpfen zu können. Solange nämlich eine ausländische Macht Nachschub nach Afghanistan schaffen kann, ist ein solcher Krieg nicht zu gewinnen. Das weiß auch die USA. So hat sie nämlich die Sowjetunion damals zermürbt, indem sie immer hinten nachgeschoben hat. Die USA kombinieren also erfolgreich politischen Druck und Nordallianz-Bodentruppen und B-52-Bomber. Sie isolierten die Taliban und niemand hätte es gewagt, in diesen letzten 3 Monaten Waffenlieferungen an die Taliban nachzuschieben. Das wäre gegen den Willen von Russland und China nicht möglich gewesen, dieses rasche Ergebnis, gegen Iran und Pakistan schon, aber nicht gegen Russland und China. Die USA sehen sich daher gezwungen, den chinesischen und russischen Sicherheitsinteressen entgegenzukommen. Ich kürze das jetzt und sage jetzt mal nicht viel über die russischen Sicherheitsinteressen, da könnte man noch drüber reden. Tatsache ist, dass die USA an diesen Interessen anknüpfen konnten und diese punktuellen Gemeinsamkeiten, die sie herstellte, erlauben es der USA, ihren strategischen Zielen, sprich Raketenabwehr und Abwehr nichtstaatlicher Angriffe, näher zu kommen. Auch die neuen Gemeinsamkeiten, wie ich schon sagte, ändern aber nichts am Anspruch der USA, an den strategischen Gesamtansprüchen. Andere Konfliktpotenziale wurden aber durch dieses Vorgehen der Sicherheit, der Allianz gegen den Terror tatsächlich momentan reduziert. Bush gibt zum Beispiel nach bei Tschetschenien und er gibt, wie heute im Handelsblatt steht, nach auch bei Öl. Das heißt, Russland konnte sich gestern durchsetzen, was Öl, was die Pipeline-Pläne Clintons betrifft. Die Pipeline-Pläne von Clinton sind gekippt worden. Die Pipeline geht nicht durch Afghanistan. Die Pipeline-Pläne, über die viele Linke die letzte Zeit so viel von der Welt haben, sind komplett gekippt worden. Die Pipeline geht durch Russland. Und das ist eine Situation, die vor dem Afghanistan-Krieg gar nicht denkbar gewesen wäre, dass Clinton ein ganz anderes Dogma hatte. Israel ist durch die Entwicklung seit 1990 in eine Situation geraten, wo sowohl Israel als auch die Palästinenser, kann man sagen, die USA bei ihren Vorgehensweisen nicht weiter stören sollen. Israel hat seit 1990 für die USA ganz deutlich an strategischer Bedeutung verloren. Jean Ameri hat in seinem berühmten Aufsatz, der ehrbare Antisemit, gesagt, es könnte einmal der Tag kommen, weil die USA die schützende Hand von Israel wegziehen. Und genau das wollten ja auch viele Liberale und Linke hier in Deutschland erreichen. Nach dem 11.09. konnte man denken, dass genau diese Situation jetzt eingetreten ist. Israel wird demonstrativ aus dieser Antiterrorallianz ausgeschlossen, von Europa sowieso. Es ist aber meines Erachtens schwer, die tatsächliche Gefährdung Israels einzuschätzen. Nach den jüngsten Anschlägen in Israel gibt es wieder andere Töne aus den USA. Und es könnte auch sein, dass einiges von diesem Vorgehen der USA taktisch ist und durchaus Israel sogar nützt. Denn die wirkliche Gefährdung für Israel würde ja vielleicht dann bestehen, wenn zum Beispiel durch eine bestimmte Politik der USA in Saudi-Arabien und in Ägypten die Diktaturen, die sozusagen die Massen, die Israel in den Kragen wollen, per harter diktatorischer Hand sozusagen behindert, die könnten, wenn die stürzen würden, aufgrund einer bestimmten Politik, wäre meines Erachtens die Gefährdung tatsächlich viel größer. Existenzrecht Israels ist die Anerkennung und nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern auch im Sprachgebrauch, dass man nicht von einem künstlichen Gebilde redet und so weiter, ist eine Voraussetzung meines Erachtens jeder linken Diskussion. Dieses Existenzrecht wird verdurrt zum Beispiel von Günter Grass in einem Spiegel Online Interview, das habe ich hier vor mir liegen, in Frage gestellt. Und es wurde auch von jemand wie Möllemann hält trotz Kritik an Vorwürfen gegen Israel fest, der nordrhein-westfälische FDP-Vorsitzende hat Israel Staatsterrorismus vorgeworfen und bei Krass heißt es, auf eine Frage vom Spiegel, dazu gehört auch der Mut, Israel endlich dazu zu bringen, seine Besatzungspolitik aufzugeben, die nun schon über Jahrzehnte geht. Israel muss nicht nur die besetzten Gebiete räumen, auch die Besitznahme palästinensischen Bodens und seine israelische Besiedlung ist eine kriminelle Handlung. Dazu hat Paul Spiegel, das war krass.
Krass.
Er tut hier tatsächlich das Existenzrecht Israel total negieren. Er sagt, dazu gehört auch der Mut, Israel endlich dazu zu bringen, seine Besatzungspolitik aufzugeben, die nun schon über Jahrzehnte geht. Israel muss aber nicht nur besetzte Gebiete räumen. Auch die Besetznahme palästinensischen Bodens und seine israelische Besiedlung ist eine kriminelle Handlung. Das muss nicht nur aufhören, sondern rückgängig gemacht werden. Mir geht es darum, dass nach diesen Anschlägen von verschiedener Seite, nicht nur in Deutschland, aber halt eben auch in Deutschland, sehr stark in Deutschland, ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem sogenannten Nahostkonflikt in der Weise hergestellt wurde, dass man in dem Sinn, dass man eine Ursache benennen will für den Terroranschlag. Es gibt Leute, die suchen die Ursache in der Weltarmut, ja, was vollkommener Unsinn ist, weil man damit den Terroristen ihr Anliegen vollkommen bestreitet. Ja. Es gibt natürlich keinen Zusammenhang zwischen Weltarmut und diesem Terroranschlag. Diesen Zusammenhang, wie ihn auch zum Beispiel Attac konstruierte in einem Interview, wird von allen Leuten hergestellt. Weltarmut führt zu Terror und insofern ist der Anschlag auf das World Trade Center ein Reflex auf den Terror, man tut Reflex auf die Weltarmut, man tut damit den Leuten absprechen, dass sie überhaupt sich Gedanken gemacht haben und absprechen, dass es also man stellt einen Zusammenhang einfach her, der sich als Automatismus, der so überhaupt nicht existiert, dann müssten täglich Anschläge auf das World Trade Center, weil die Weltarmut ist doch ein bisschen erheblich größer. Das ist wirklich nicht der Punkt. Und es gibt den Versuch, nicht die Weltarmut im Allgemeinen als Ursache, Grund, Motiv und so weiter für diesen Anschlag zu bezeichnen, sondern speziell den Nahostkonflikt und dort Israel zu verantwortlich dafür zu machen und eine Leugnung der ganzen Geschichte dieses Konfliktes und dann eine Verbindung herzustellen, dass dieser Terror, solche Terroranschläge erst dann aufhören, wenn Israel sozusagen nachgibt. Dass also Israel der Grund ist, letzten Endes für diese Anschläge. Und insofern kann man sagen, dass es in Deutschland eine Mehrheitsposition, denke ich, kann man sagen, für diese Sichtweise gibt und diese Sichtweise einer Verbindung zwischen Terroranschlag und der Politik Israels halte ich sowohl für nicht nachweisbar, als auch halte ich wirklich für eine Konstruktion und zwar für eine antisemitisch motivierte Konstruktion. Karikaturen tatsächlich von, wo Muslime karikiert werden, taucht wirklich die Figur des Osten wieder auf. Das ist ganz klar. Und das ist halt historisch bestimmt. Es ist doch klar, dass in dem postfaschistischen Land Deutschland die Tradierung, was wird denn tradiert in diesem Land? Es ist ja nicht zu tradieren, eine Massenmord an Muslimen, sondern es ist zu tradieren, zu leugnen, klein zu reden, ein Massenmord an Juden. Es ist ganz klar, dass genau das tradiert wird und möglicherweise sogar in dem Rassismus gegenüber Muslime antisemitische Motive eingehen. Es gibt ja Leute, die sagen, steht ja sogar in der Zeitung, Muslime, Araber können nicht antisemitisch sein, weil sie selbst Semiten sind. Also man argumentiert ja immer noch mit diesen Gegnern, selbst in diesem Fall. Es ist also wirklich ganz klar, welche Tradition die stärkere ist. Und darauf wollte ich hinweisen. Und meines Erachtens halt auch, also realpolitisch im deutschen Alltag, wer muss Angst haben, wer muss wirklich Angst haben, ja, geh mal mit einem Davidstern oder mit einem bestimmten Zeichen des Jüdischen durch Hamburg und geh mal mit einem Kopftuch durch Hamburg. Das macht halt einen Unterschied für die Leute an Gefährdung aus, und zwar einen ganz erheblichen, ja, oder durch Berlin. Das muss man doch schon mal sagen. Das ist halt doch ein bisschen anders als in London, ja, oder schon ganz und gar anders als in New York, ja. Man kann hier als Muslime oder Muslimin durch die Straßen gehen, aber man würde ich als amerikanische, junge amerikanische Juden, die nach Deutschland kommen, legen alle Symbole ab, die an ihr Jüdischsein erinnern, bevor sie halt U-Bahn fahren. Das ist nicht so bei Muslimen. Das zu sagen, halte ich auch nicht für eine ein Zeichen meiner Geringschätzung antimuslimischer Positionen, sondern ich denke, dass man damit der Wirklichkeit gerecht wird. In meinem Hamburger Bekanntenkreis sind viele Leute, die in Initiativen ein paar Jahre seit 1999 gearbeitet haben, zum Kosovo, ja? Die also etwas gegen den Kosovo-Krieg unternehmen wollten und die bis in die letzten Tage hinein irgendwelche Initiativen starten. Also wenn Joschka Fischer in Hamburg eine Wahlrede hielt, wurde halt mit Transparenten davor gestanden, was dagegen seine Auschwitz-Lüge ihm vorgehalten und so weiter und so fort. Diese Gruppierungen, die sich gebildet haben in Kritik am Kosovo-Krieg, sind in Hamburg mit Beginn des 11.09. gespalten. Und soweit ich gehört habe, ist es nicht nur in Hamburg so. Und dabei spielt die unterschiedliche Beurteilung des Charakters dieses Anschlags spielte eine zentrale Rolle, und es spielt eine zentrale Rolle, welche Position man zur Verteidigung von Israel einnimmt. Das heißt, an dieser Frage Israel und antisemitischer Charakter dieses Anschlags hat sich sofort diese Bewegung gespalten. Das ist schon ziemlich dramatisch, weil unter denen, auch in meinem Freundeskreis, die davon plötzlich nichts mehr wissen wollen, sind schon eine ganze Menge vernünftige Leute, die auch gerade über diese Auschwitz findet in Kosovo statt, gerade über diesen Vergleich damals mobilisiert wurden und diese Lüge sozusagen zurückzuweisen, viel Energie reingesteckt haben, und sie fingen plötzlich an, von Ölinteressen zu sprechen und sozusagen, um in diesem Konflikt wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Ich sehe das als eine Form von Rationalisierung, dass sie plötzlich mir Mails zugeschickt haben mit Karten über Pipeline-Verläufe und so weiter. Also sie wollten über alles reden, nur nicht über diesen Zusammenhang, über die Motivation dieser Anschläge. Und ich meine, heute die Veranstaltung handelt halt von diesen Anschlägen, und da ist halt die Auseinandersetzung um die Frage, welchen Charakter trugen diese Anschläge, ist halt doch zuerst mal eine Ausgangsbedingung, um auch so eine Position, die Amerikaner nehmen das alles nur zum Vorwand, zu kritisieren. Also eine Position, die ich ja nicht teile, dass die militärischen Maßnahmen der Amerikaner ein purer Vorwand sind. Also ich denke schon, dass man sich dieser Frage stellen muss. Es ist eine andere Situation als im Kosovo-Krieg. Wir konnten im Kosovo-Krieg tatsächlich Positionen, sagen wir mal bis hin zur jungen Welt, ja, von antinationalen, antideutschen bis hin zur jungen Welt, konnten sich da auf eine bestimmte Sache einigen. Und diese Einigung ist nicht möglich, weil wenn ich in der, an Tagen dieser Anschläge halt, meinetwegen in der jungen Welt, nur anti-israelische Propaganda auf den Titelseiten sehe, muss ich mich natürlich von dieser Art der US- oder anti-imperialistischen Kritik distanzieren, dann funktioniert das nicht. Wenn es eine Obsession der Al-Qaida in Sachen New York gibt, weil sie das für das Zentrum des südlichen Weltkapitalismus haben, wenn das also für das Verständnis dieses Anschlags eine zentrale Rolle spielt, dann reicht es ja erstmal nicht zu sagen, ja, das spielt eine Rolle, aber sonst hat es für mich keine weitere Bedeutung. Wenn ich dann weiterhin sehe, dass die Unterstützung, also ich habe nicht gesagt, du sagst es, aber du hast keine Konsequenzen real gezogen. Wenn ich dann sehe, dass die Unterstützung, die Herstellung der Antiterrorallianz von der USA selbst nur unter der Bedingung möglich ist, dass man Israel davon ausschließt, weil sie sonst extrem anti-israelische Staaten wie Saudi-Arabien zum Beispiel überhaupt nicht dazu bekommen würden. Wenn man sieht, dass Europa, in Europa und auch in Deutschland dieser Terroranschlag zum Anlass genommen wird, verschärften Druck auf Israel auszuüben. Und wenn ich dann noch sehe, mich dann erinnere an Jean Amerys Position, dass die erste Aufgabe ist, von Linken das Existenzrecht Israels zu verteidigen, dann muss ich mich da zumindest dazu verhalten. Dann kann ich mich fragen, ist die Existenz Israels gefährdet? Das ist ja eine sachliche Frage. Und durch wen wird sie gefährdet und wie könnte sie gefährdet werden? Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass meines Erachtens nach 1990 die Bedeutung, die Israel für die USA hatte, stark herabgemindert wurde. Ja? Ich selber habe mich immer erklärt gegen eine abstrakte Israel-Verteidigung, die faktisch nur einer Logik der Überbietung, das ist das, was du ansprichst, geschuldet ist, die sozusagen nur an die Adresse des eigenen Milieus gerichtet ist, wo man faktisch einer Logik der Überbietung folgt seit Jahren und dann bei dem Thema Israel entdeckt, dass man andere Leute damit besonders gut unter Druck setzen kann. Da in der Richtung habe ich mich aber heute Abend überhaupt nicht geäußert. Ja? Insofern muss ich das zurückweisen, so eine Unterstellung, weil ich in keinster Weise versucht habe, das Thema Israel als ideologisches Druckmittel zu benutzen, sondern immer noch die Frage sogar offen gelassen habe, wie gefährdet ist denn Israel? Das kann ich natürlich nur stellen, wenn überhaupt man einig ist, dass wenn Israel gefährdet wäre, es unsere Aufgabe wäre, sozusagen internationale Brigaden zu bilden und Israel zu verteidigen. Wenn diese Voraussetzung gar nicht da ist, kann man natürlich diesen Gedanken auch nicht weiterverfolgen. Aber die Frage der Gefährdung von Israel ist schwer einzuschätzen. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass zum Beispiel von Ägypten und in Ägypten und Saudi-Arabien eine große Gefährdung ausgeht, die nur dadurch in Schach gehalten wird, dass dort eine wahnsinnige von USA gesponserte und bezahlte Diktaturen sozusagen an der Macht gehalten werden. Ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel die Gründung eines Palästinenserstaats zum jetzigen Zeitpunkt, wo diese Selbstmordattentate und eine unglaubliche Aufgehetztheit existiert, abzulehnen ist. Der Meinung bin ich schon, weil ich das für eine konkrete Gefahr für die israelische Sicherheit sehen würde, wenn es jetzt dazu kommen würde. Ja? Jetzt in dieser aufgeheizten Situation. Darüber müsste man diskutieren. Aber ich muss zurückweisen, dass ich in irgendeiner Weise eine Äußerung gemacht habe, die die Tatsache, dass man das unangenehm empfindet, so ein Thema, ja, die muss uns doch zu denken geben. Diese Tatsache, dass man das Thema Israel so unangenehm empfindet und niemand, der es thematisiert, natürlich im Verdacht steht, er wollte damit andere unter Druck zu setzen, obwohl ich das in keinster Weise versucht habe, die hängt doch mit der Tradierung zusammen, in der wir stehen. Das ist ein sogenanntes unangenehmes Thema, aber wir können doch nicht über den 11. September reden, ohne die Sache anzusprechen.
Soweit Günter Jakob, Autor und Journalist aus Hamburg, zu den Anschlägen vom 11. September und dem Krieg gegen Afghanistan. Den zweiten Teil der Kriegserklärung, dann mit einem Beitrag von Katja Diefenbach, senden wir am 18. Januar zwischen 18 und 19 Uhr und in der Wiederholung am 21. Januar von 10 bis 11 Uhr.
Frage. Sollten sich die amerikanischen Intellektuellen mit ihrer Kritik an der US-Regierung zurückhalten? Chomsky. Wenn sie den Zyklus der Gewalt weiter beschleunigen wollen und Gräuel wie die vom 11. September eher noch wahrscheinlicher machen wollen, dann mögen sie sich zurückhalten, das Denken einstellen und in ihrem Engagement für die ernstesten Probleme nachlassen. Ebenso, falls sie die reaktionärsten Elemente des politisch-ökonomischen Machtapparates in Plänen bestärken wollen, die sich zum Schaden zahlreicher Menschen hier und anderswo auswirken würden, ja, letztlich die Existenz der Menschheit gefährden könnten. Waren die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon vom 11. September ein Angriff auf die Freiheit? Dieser Frage geht ein neuer Band des libertären Trotzdem-Verlags nach. Mit Hintergrundinformationen, Analysen und Positionen versuchen sich international renommierte kritische Autorinnen und Autoren der gestellten Frage zu nähern. Schaut man sich deren Namen genauer an, so drängt sich die Vermutung auf, dass die Titelfrage des Buches nicht mehr als eine Suggestivfrage ist. Sie lassen erahnen, dass in dem Buch wohl kaum die nach dem 11. September erzählte Leier von den Werten des Westens, von der Zivilisation und der Freiheit nacherzählt wird, sondern dass eine differenziertere und kritischere Geschichte zu erwarten ist. Der aktuelle Band des Trotzdem-Verlags versammelt wohlklingende Namen. Eduardo Galeano, Uri Avneri, Ariel Dorfmann, Arundhati Roy, Robert Fisk, Saskia Sassen, Vandana Shiva, Martin Ali, George Monbiot, Tariq Ali und nicht zuletzt Noam Chomsky, der wohl bedeutendste intellektuelle Kritiker der Weltmachtpolitik der USA. Schon im ausführlichen Vorwort des Herausgebers Wolfgang Haug, das verschiedenen Fragen nach den Anschlägen, deren Tätern und den kriegerischen Reaktionen insbesondere der USA nachgeht, wird die Sichtweise eines Angriffs auf die Freiheit kritisch hinterfragt. Die durch nichts zu rechtfertigenden Anschläge können nach Haug nicht als Angriff auf die positiven Werte des Westens wie Freiheits- und Menschenrechte oder Demokratie betrachtet werden, sondern sie können nur als ein Angriff auf die Vereinigten Staaten, als Konsequenz der Politik, Interessen und Handlungen der einzig verbliebenen Supermacht analysiert werden. Gerade die Missachtung von selbst hochgehaltenen Werten im Rahmen einer globalisierten Ökonomie und der damit verbundenen politischen und kriegerischen Machtpolitik seitens der westlichen Staaten macht die Sichtweise eines Angriffs auf die Freiheit und die darauf folgende Rede von der bedingungslosen Solidarität zur bloßen Propaganda. Das Ziel des Herausgebers und der versammelten Beiträge ist demnach darin zu sehen, politische Denkweisen zu denunzieren, die die verheerenden Ereignisse des 11. September zum Abbau demokratischer Freiheiten oder zur Militarisierung der Gesellschaft instrumentalisieren wollen. Die Aufsätze im Buch beschäftigen sich aber auch mit einer politischen Bewertung der Anschläge und des Bin Laden-Terrornetzwerks. Im Mittelpunkt stehen jedoch Thesen und Analysen über die Ursachen dieser Anschläge und die Kritik von Sinn und Legitimität des darauffolgenden Antiterrorkrieges in Afghanistan. Gefordert wird statt Krieg ein Weltgerichtshof, vor den die Verursacher von terroristischen Anschlägen gebracht werden, aber auch Regierungen wie die Vereinigten Staaten für ihre völkerrechtswidrigen Kriege. Die große Qualität des Buches ist sicherlich das hochkarätige Spektrum an kritischen Stimmen aus den USA, aus Asien und Lateinamerika. Herausragend im Buch sind für mich zwei Texte. Das Theater von Gut und Böse von Eduardo Galeano, eine literarisch und moralisch bestechende Abrechnung mit der Verlogenheit und Brutalität der US-Politik und deren Feindbildkonstruktionen, sowie der vielbeachtete und viel diskutierte Artikel »Die Algebra der grenzenlosen Gerechtigkeit« der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy. In diesem Text, an dem sich der Trotzdem Verlag die Rechte sichern konnte und der bereits kurz nach dem 11. September erschien, überzeugte Arundhati Roy durch glaubwürdige und scharfe Kritik. An ihrer These, dass US-Präsident Bush und Osama bin Laden bösartige